ARD.
German Chancellor Merz admitted the truth. He said, Israel is doing the dirty work for all of us.
Der deutsche Kanzler hat die Wahrheit gesagt, als er meinte, Israel macht die Drecksarbeit für uns alle. Das sagt der israelische Premierminister Netanyahu in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung.
Was er von der Zwei-Staaten-Lösung hält und der Anerkennung Palästinas durch westliche Regierungen, dazu gleich mehr in der Sendung.
Mit seiner harten Haltung ist Netanyahu zunehmend isoliert. Auch in Deutschland werden die Rufe nach Sanktionen lauter.
Die Drohnenvorfälle in Dänemark häufen sich und lösen immer mehr Besorgnis aus. Aber wie sollte man darauf reagieren?
Und Sabotagefälle bei der Bahn, wer steckt dahinter?
Hallo, ich bin Daniel Runge.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 26. September um 16.45 Uhr. Ja, heute schaut die Welt wieder nach New York, denn in der Vollversammlung der Vereinten Nationen ist heute Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu ans Rednerpult getreten. Und viele waren gespannt, was er sagen würde, denn in den vergangenen Tagen hatten auch Frankreich, Großbritannien und Kanada einen künftigen Palästinenserstaat anerkannt.
Ja, ein eher symbolischer Akt, also ohne konkrete Auswirkung. Aber für jemanden wie Netanyahu, der einen Palästinenserstaat grundsätzlich ablehnt, natürlich eine offene Provokation.
Ja, Daniel, du hast die Rede Netanyahus live im Fernsehen verfolgt. Wie war denn sein Auftritt und wie haben die anwesenden Diplomaten reagiert?
Nun, eine Vielzahl von ihnen ist, aber das war schon erwartet worden, noch vor Beginn seiner Rede aufgestanden und hatte unter Protest den Saal verlassen. Und auch die ersten Minuten seiner Rede waren noch von Zwischenrufen begleitet. Aber dann kehrte Ruhe ein im Sitzungssaal der Vereinten Nationen.
Und wie hat Netanyahu jetzt auf die Anerkennung Palästinas durch Länder wie zum Beispiel Frankreich oder auch Großbritannien reagiert?
Nun, er hat nochmal betont, wir haben es ja schon gehört, dass Israel die Drecksarbeit für andere macht. Und er hat den westlichen Partnern vorgeworfen, dem Druck der Medien nachzugeben und nicht mehr an der Seite Israels zu stehen. Und er hat eine Botschaft, eine klare Botschaft an die Regierungen gerichtet, die einen Palästinenserstaat anerkannt haben.
You did something wrong, horribly wrong. Your disgraceful decision will encourage terrorism against Jews and against innocent people everywhere. It will be a mark of shame on all of you.
Er sagt also, Sie haben etwas sehr falsch gemacht. Ihre schrecklichen Entscheidungen werden Terrorismus gegen Juden überall fördern. Und das sei ein Zeichen der Schande.
Hat sich Netanyahu denn auch dazu geäußert, was er ja generell von einem Palästinenserstaat hält?
Oh ja, das hat er. Für ihn ist das purer Wahnsinn. Und er hat einen gewagten Vergleich gezogen mit den Terroranschlägen in den USA auf das World Trade Center in New York.
Giving the Palestinians a state one mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state one mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane. And we won't do it.
Den Palästinensern einen eigenen Staat zu geben, sagt Netanyahu, nach dem Überfall der Hamas auf Israel, das sei in etwa so, als würde man Al-Qaida nach dem 11. September einen Staat in der Nähe von New York geben. Und das werde Israel natürlich nicht tun.
Ja, inzwischen hat Netanyahu seine Rede beendet. Wie geht es jetzt weiter?
Man könnte fast sagen, der wichtige Teil, der kommt noch, denn Netanyahu hat am Montag noch eine Verabredung in Washington mit US-Präsident Trump nämlich. Und auch dieser Termin wird mit Spannung erwartet, denn es soll um Trumps Plan für eine Beendigung des Gaza-Krieges gehen.
Und was soll das jetzt? Denn bisher sind doch seine Friedensbemühungen für einen Frieden im Nahen Osten im Sande verlaufen.
Beobachter gehen deshalb auch davon aus, dass der Druck auf den US-Präsidenten steigt, Netanyahu zum Einlenken zu bewegen. Trump hat ja erst gerade einen 21-Punkte-Plan für einen Frieden im Nahen Osten vorgestellt.
Wie sieht der denn jetzt konkret aus?
Da geht es im Wesentlichen um eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen, die Freilassung der Geiseln, einen Rückzug der israelischen Armee und letztendlich auch um die Bildung einer neuen Regierung in Gaza, dann aber ohne die Hamas. Alles recht vernünftige Vorschläge, aber Viele Details sind noch umstritten und Netanjahu hat bislang nicht durchblicken lassen, ob er überhaupt gewillt ist, diesen Friedensplan zu akzeptieren.
International ist Netanjahu mit seiner harten Haltung auch immer stärker isoliert.
Richtig. Für sein militärisches Vorgehen im Gazastreifen, für die Vertreibung von Hunderttausenden und die Blockade von Hilfslieferungen, für all das bekommt Netanjahu immer mehr Gegenwind. Das berichtet auch unsere Korrespondentin bei den Vereinten Nationen in New York, Giselle Uka.
In den vergangenen Wochen haben wir auch immer wieder bei Abstimmungen in der UN-Vollversammlung gesehen, dass fast alle Mitgliedstaaten für Resolutionen stimmen, die ein Ende des Krieges fordern. Im Sicherheitsrat allerdings gehen diese Resolutionen nicht durch, weil ein entscheidender Partner mit Vetorecht noch an der Seite Israels steht, nämlich die USA. Auch Deutschland stand bisher fest an der Seite Israels. Da scheint sich aber gerade was zu verändern. Bundesaußenminister Johann Wadephul hat diese Woche angedeutet, dass man Sanktionen gegen Israel im Augenblick nicht für nötig hält. Das hörte sich so an, als wolle man abwarten, was Netanjahu weiter plant, um dann darauf möglicherweise doch mit Sanktionen zu reagieren.
Es ist ja gerade schon angeklungen, Deutschland zögert noch mit einer scharfen Reaktion auf die israelische Nahostpolitik. Ist sich denn hier die Koalition in diesem Punkt eigentlich einig?
Eigentlich nicht. Es gibt ja eine grundsätzliche Übereinstimmung in Sachen Existenzrecht Israels und Zwei-Staaten-Lösung. Was aber den Umgang mit der Regierung Netanjahu angeht, plädiert die SPD schon seit längerer Zeit für einen deutlich schärferen Kurs, etwa in der Frage von Sanktionen. Das hat der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Achmetovic, heute früh im ARD-Morgenmagazin nochmal klargestellt.
Deutschland darf nicht Blockadehalterin sein der europäischen Diplomatie. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in Klammern CDU-Parteibuch, hat einen Maßnahmenkatalog präsentiert zur Sanktionierung dieser Regierung, damit diese einen neuen Kurs einschlägt für mehr Stabilität und Freiheit. Die Mehrheit der europäischen Staaten ist für den vorgeschlagenen Maßnahmenkatalog der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auf gut Deutsch, ja, wir sind dafür.
Ja, der Druck auf Israels Regierungschef Netanjahu nimmt also zu, einer Friedenslösung zuzustimmen, nicht nur von Seiten der USA. Ob ihn das beeindruckt? Wir werden es am Montag erfahren, nach dem Gespräch mit Donald Trump im Weißen Haus. Dann kommen wir zum Schluss jetzt aber noch auf den Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt und, das sagen auch Spitzenvertreter von EU und NATO, gegen den Westen. Stichwort Luftraumverletzung durch russische Kampfjets oder auch Drohnen. Aber auch Desinformationskampagnen und Sabotageakte. Die Attacken, denen die EU-Staaten derzeit ausgesetzt sind, sind vielfältig.
Ja, und das ist genau das, was man im Allgemeinen unter hybrider Kriegsführung versteht. Es geht dabei darum, den Gegner zu provozieren, zu verunsichern oder sogar zu destabilisieren. Gerade sind ja wieder über der Ostsee russische Flugzeuge aufgetaucht, die sämtliche internationalen Flugregeln missachtet haben, ganz in der Nähe des lettischen Luftraums. Und auch die jüngsten Drohnenvorfälle an dänischen Flughäfen sorgen weiter für Verunsicherung.
Ist denn inzwischen klar oder zumindest etwas klarer, wie man auf solche Attacken reagieren will?
Zumindest was die russischen Kampfflieger angeht, da ist die Haltung der NATO klar. Man will robust handeln, aber nicht eskalieren. Sprich, die russischen Maschinen mit eigenen Kampfflugzeugen begleiten, aber nicht abschießen. Bei den unbekannten Drohnen, die plötzlich in Flughafennähe auftauchen, da gehen die Meinungen schon eher auseinander. Ignorieren sagen die einen, abschießen sagen die anderen. Ulrike Franke gehört zum Beispiel zu der zweiten Fraktion. Sie ist Politologin und Sicherheitsexpertin und sie hat in der ARD-Sendung Mitreden gestern Abend Folgendes gesagt.
Man lässt feindliche Flugzeuge, was es ja hier ist, erst gar nicht auf unser Territorium. Und das muss man auch gar nicht groß debattieren. Diese Drohnen haben da nichts zu suchen. Das ist illegal. Es ist im Übrigen auch egal, ob die von Russland geflogen werden. Die haben da nichts zu suchen. An Flughäfen noch mal weniger. Das kann katastrophale Auswirkungen haben. Das ist wirklich ein Sicherheitsrisiko. Insofern, da finde ich, muss man auch gar nicht groß diskutieren. Die sollten immer runtergeholt werden. Und wenn man sie runtergeholt hat, dann kann man eben auch viel besser analysieren, wo sie denn herkamen.
Ja, eine klare Argumentation, keine Frage. Auch wenn man nicht vergessen sollte, dass das Abschießen von Drohnen immer auch mit Sicherheitsrisiken verbunden ist, weil ja herabstürzende Trümmerteile auch Menschen gefährden können.
Ja, das ist ja genau das, was in der Ukraine regelmäßig passiert. Trümmerteile von russischen Drohnen, die Menschen töten oder verletzen oder zumindest große Schäden in Wohngebieten anrichten.
Wie können dann aber solche Drohnen, die im Anflug sind, von der ukrainischen Armee überhaupt unschädlich gemacht werden?
Zum einen natürlich durch die klassische Luftabwehr, immer häufiger aber auch durch elektronische Störsender, die die Navigation der angreifenden Drohnen stören, und auch mit sogenannten Abfangdrohnen. Wer sich mehr für dieses Thema interessiert, dem kann ich auch nur die neue Folge von Streitkräfte und Strategien empfehlen. Da spricht meine Kollegin Anna Engelke mit einem Fachmann auf diesem Gebiet, Paul Strobel von Quantum Systems. Das ist ein kleines deutsches Start-up mit Hauptsitz in Bayern in der Nähe von München. Und dieses Unternehmen entwickelt und verkauft genau solche Abfangdrohnen. Und die funktionieren dann so.
Abfangdrohnen, also unsere ganz konkret, ist ein elektrisch angetriebene Vierpropeller-Drohne, die senkrecht startet und dann eben Höhe gewinnt. Damit sie schnell Höhe gewinnt, hat sie einen tatsächlichen Raketenantrieb hinten dran, der gezündet wird, dann für drei bis fünf Sekunden brennt, die Drohne auf die Höhe bringt, in der die gegnerische Drohne unterwegs ist, und dann fängt die Suche an und eben die Zielsteuerung. Also in unserem Fall würden wir reinfliegen in die Drohne.
Wie gesagt, mehr dazu in der aktuellen Folge unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien, zu hören unter anderem in der ARD Audiothek.
Ja, sag mal Daniel, Drohnen über Flughäfen sind ja nun das eine, aber was ist denn zum Beispiel mit den jüngsten Sabotagefällen bei der Bahn? Wie ist das einzuschätzen?
Ja, wir haben es alle mitbekommen in den vergangenen Tagen. Bahnstrecken mussten deshalb gesperrt werden, Züge fuhren nur mit Verspätung oder gar nicht. Aber wer steckt dahinter? Linksextremisten, die sich schon häufiger zu solchen Anschlägen bekannt haben? Oder waren die Täter im Auftrag Russlands vielleicht unterwegs, um in Deutschland Unruhe und Chaos zu stiften? Eine Antwort ist alles andere als einfach. Das meint auch unser Berlin-Korrespondent Markus Sambale.
Mal werden Signalkabel an den Gleisen durchtrennt, mal wird ein Stellwerk in Brand gesetzt. Anschläge auf Bahnanlagen gibt es derzeit reihenweise. Sie bringen oft tagelang den Bahnverkehr komplett durcheinander. Der grünen Sicherheitspolitiker Konstantin von Notz ist besorgt.
Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass viele dieser Angriffe der letzten Monate mit einer hohen Sachkenntnis, sozusagen wie man einen sehr effektiven Angriff macht, durchgeführt werden.
Doch wer steckt dahinter? Sind es Täter im Auftrag Russlands, um in Deutschland Chaos zu stiften, oder Linksextremisten, die sich immer wieder zu ähnlichen Anschlägen bekannt haben? Die Ermittlungen laufen. Es sei zu früh, Verdächtige zu benennen, erklärt das Bundesinnenministerium mit Blick auf die aktuellen Anschläge. Was aber klar ist, der Bundesverfassungsschutz beobachtet schon länger eine steigende Tendenz von Aktivitäten aus Russland. Der künftige Verfassungsschutzchef Sinan Seelen wurde kürzlich noch konkreter.
Russland setzt dabei eine hohe Bandbreite an Instrumenten ein. Die Low-Level-Agents, insbesondere im Bereich der Ausspähung und der Sabotage von Bedeutung.
Low-Level-Agents, das sind Täter, die eigentlich unpolitisch sind, vielleicht in Geldnot stecken. Sie werden von ausländischen Geheimdiensten angestiftet, gegen Bezahlung Straftaten zu begehen. Innenminister Alexander Dobrindt spricht von einer neuen Bedrohung. Der CSU-Politiker bringt ein Beispiel.
Aktuell müssen sich auch drei dieser sogenannten Low-Level-Agenten vor dem Oberlandesgericht München verantworten. Sie werden beschuldigt, für Russland Sabotageaktionen in Deutschland geplant zu haben.
Den Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, sie hätten eine Bahntrasse zerstören wollen, auf der Rüstungsgüter aus Deutschland in die Ukraine geliefert werden. Doch oft lassen sich die Täter nicht finden. Und der Verdacht geht auch immer wieder in eine andere Richtung. Wie etwa im August bei Anschlägen auf die Bahnstrecke Duisburg-Düsseldorf. NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU berichtete damals von einem Bekennerschreiben.
Das ist kommuniziert worden auf einer linksextremistischen Plattform. Der Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich also um militante Linksextremisten, die das verursacht haben.
Warum greifen gewaltbereite Linksextremisten Bahnstrecken an und schaden dabei auch der Bevölkerung? Der Bundesverfassungsschutz beschreibt das Motiv so.
Die Deutsche Bahn wird von der Szene als größtes Logistikunternehmen der kapitalistischen Profitwirtschaft angeprangert.
Unabhängig davon, wer die Täter sind, Betreiber von kritischer Infrastruktur müssen sich vor Sabotage schützen. Neue EU-Regelungen verpflichten sie sogar, noch mehr zu tun.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.